Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Massimo Maio ist hier und ich sage herzlich willkommen zu unserem Popkultur-Wochentalk. Wie immer am Freitagnachmittag mit Platz für Gedanken zu Phänomenen, die sonst vielleicht ein bisschen zu kurz kommen. Und wie immer auch mit zwei Gästen. Bei mir ist die Theatermacherin und Autorin Simone Dede Ayivi. Herzlich willkommen, Simone.
Hallo.
Und die Social-Media-Redakteurin Karen Miesenberger ist hier. Hi, Karen.
Hallo.
Was habt ihr dabei? Ihr habt jeweils ein Thema. Ich frage mich, was hat euch diese Woche bewegt, fasziniert, verwirrt?
Ich habe als Thema Klemmbausteine mitgebracht. Und das ist...
Klemmbausteine? Ja.
Ja, sagen wir mit... Der bekannteste Vertreter der Klemmbausteine ist selbstverständlich die Firma Lego.
Und, yeah.
Ich habe einfach gedacht... Mich interessiert Freizeit. So kurz vor Weihnachten, lass uns irgendwie ein bisschen über Hobbys reden und damit, womit wir vielleicht die Zeit verbringen, wenn wir gerade nicht am Arbeiten sind und uns nicht großen politischen Fragen widmen oder so.
Eine sehr gute Idee, Simon. Ich fürchte, dass wir trotzdem ein bisschen in ein paar Untiefen kommen, aber wir versuchen uns einfach über Freizeit zu unterhalten.
Wir kriegen das hin.
Karen, was hast du dabei?
Ich habe Luigi Mangione dabei. Luigi, ja. Mangione ist der Tatverdächtige im dem Erschießen von Brian Thompson, dem United Healthcare CEO aus den USA. Und er war all over meiner TikTok For You Page diese Woche. Ich habe fast nichts anderes gesehen, weil er in den Augen einiger Personen sehr süß ist und sehr hot ist. Der wird auch als hot guilty bezeichnet, ja. Und darüber möchte ich sprechen.
Ja, ein Phänomen, was wirklich sehr groß war in dieser Woche, was wir unbedingt genauer beleuchten. Und über Freizeit und Hobby sprechen wir auch. Und dann natürlich auch darüber, ob sowas Schönes wie Popkultur und Film und Musik, ob das ein Hobby ist oder nicht, werden wir alles klären. Wir freuen uns, dass Sie auch mit dabei sind. Ein mutmaßlicher Mörder wird zum Social-Media-Hype. Die Kanäle sind voll davon diese Woche, voll von Luigi Mangione. Er hat mutmaßlich den CEO einer Krankenversicherungsfirma in New York erschossen auf offener Straße. Und er wird in Social-Media ziemlich gefeiert. Es gibt unzählige Memes um diesen mutmaßlichen Täter. Es gab Lookalike-Contests. Er wird als der kollektive Boyfriend des Internets bezeichnet. Und die Videos zu ihm, die sind gerne mit diesem Song hier unterlegt. Mama, I'm in love with a criminal. And this type of love isn't rational, it's physical. Mama, please don't cry, I will be alright. Ja, in love with a criminal. In dem Fall ein mutmaßlicher Mörder. Wieso sorgt das für so viel Reaktion, für so viel Faszination? Was erzählt uns das alles? Sprechen wir drüber hier mit Simone Dede Ayivi und Karen Miesenberger. Karen, du hast das Thema mitgebracht. Wie hast du diese Social Media Post dazu erlebt diese Woche?
Ich fand interessant an dieser Sache, also erstmal ist es natürlich sehr komplex. Es ist wirklich, und das finde ich sehr wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, noch nicht klar, ob er derjenige ist, der Brian Thompson erschossen hat oder nicht.
Mutmaßliche Täter.
Genau. Ich finde an dieser Geschichte komplex, also dass man hat im Prinzip mitbekommen, und das ist ja auch keine Neuigkeit, wie ein Attentat oder halt ein Erschießen eines Menschen, eines sehr machtvollen Menschen vor laufender Kamera passiert. Das also in Echtzeit, wie sich das entfaltet, das gab es auch schon in Zeiten von Social Media. Was jetzt aber neu ist, ist, dass der mutmaßliche Täter Gen Z ist, der ist 26 Jahre alt, also der jetzt verhaftet wurde, Luigi Mangione. Und das ist sozusagen in einem Zeitalter, in dem TikTok zum Leitmedium auch für die Gen Z geworden ist. Dementsprechend gibt es halt extrem viele Reaktionen darauf. Was auch interessant ist in Bezug auf ihn ist, dass ein großer Teil seiner Biografie online nachvollziehbar ist, inklusive Bilder. Mhm. Und diese Bilder, die man von ihm hat, die entsprechen sehr stark dem Schönheitsideal. Also der hat sehr gut gemachte Augenbrauen, der hat schöne braune Locken und der hat ein Sixpack. Also es gibt Fotos von ihm mit einem Sixpack. Und da, das ist natürlich eine sehr große Projektionsfläche für Begehren, insbesondere auf TikTok von queeren Menschen und von Frauen, heterosexuellen Frauen vermutlich. Und genau, das ist halt irgendwie einfach, das, dementsprechend gibt es halt super viele Memes, die dann halt so sind, wow, this is my hot, irgendwie hot guilty und so weiter und so fort.
Aber das finde ich auch total spannend. Also ich frage mich, ob man das so zusammenfassen kann, wer den da gerade feiert. Wir können ja mal kurz ein Video hören. Gibt ja unzählige, aber hier gibt es ein Video, weil also Luigi Mangione wurde ja in einer McDonald's-Filiale quasi gesehen.
Das ist auch so US-amerikanisch,
ja, absurd. Genau. Er wird entdeckt von der Frau, die da arbeitet und die ruft dann die Polizei, weil sie ihn wiedererkennt. Und jetzt gibt es aber Videos von Leuten, die sagen, was sie gemacht hätten, wenn sie ihn bei McDonald's getroffen hätten. Und einer klingt dann so.
Wow, you are gorgeous. Is it true you're 6'2"? Love that. Okay, well, if you need a place to stay, here's my address, phone number, and social security, and of course my keys. Yeah.
Ja, hin und weg bietet ihm die Schlüssel an, damit er bei ihm wohnen kann. Aber was ist, du hast gerade gesagt, das ist so Hotness und sowas. Was, also wer feiert den? Ist das nur Hotness oder ist das auch so politische Sympathie oder wieso wird er gefeiert?
Ja, ich gehe davon aus, dass es, also da gibt es auch mehrere Medienberichte darüber, dass mit ihm stark sympathisiert wird. Vor allem, weil, also nicht unbedingt nur wegen seiner Person, sondern auch wegen der Person, die getötet wurde und bei der er halt verdächtigt wird oder gerade der Hauptverdächtige ist, die getötet zu haben, nämlich Brian Thompson. Auch nicht wegen ihm persönlich, wegen Brian Thompson persönlich, sondern weil er der CEO von United Healthcare war, einem Versicherungskonzern, der in den USA auch bekannt dafür ist, dass er Menschen, also dass Menschen stark davon abhängig sind. Das Gesundheitssystem in den USA, das würde jetzt zu weit führen, wenn wir da tief reingehen würden.
Ja, ja.
Aber es ist ja bekanntermaßen auch sehr ungerecht. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das Gesundheitssystem schon sehr ungerecht. In den USA ist das nochmal viel, viel krasser. Und dementsprechend ist das eine sehr große Projektionsfläche, dieses United Healthcare, auf diese Ungerechtigkeiten.
Ja.
Daher gibt es viele Leute, die damit sympathisieren. Und ich glaube, auf einer Metaebene kommt auch noch das politische Klima dazu, nachdem Donald Trump als Präsident neu gewählt wurde, dass sich jetzt eben, ich weiß nicht, das Internet oder das US-amerikanische Internet, wie man das so beobachtet, das ist ja auch sehr dominant, auch in Deutschland, war halt, braucht halt irgendwie vielleicht auch sowas, so eine Art Gegenstrategie, die vielleicht auch sehr gewalttätig ist. Ne? Also ich würde das jetzt auch nicht politisch irgendwie überziehen, wie viel Potenzial da drin steckt, aber das ist vielleicht so ein Moment, wo halt sich irgendwie Schmerz oder Angst auch irgendwie in was entlädt, was Leute auf eine gewisse Art und Weise als zukunftsfähig empfinden. Ja. Muss man jetzt nicht mit übereinstimmen, aber ich glaube, das ist die Stimmung.
Simon, du hast gesagt, bei dir ist auch alles voll von, von diesem Fall, von diesem Phänomen, von diesen ganzen Videos, von diesem Fall. Wie hast du das erlebt?
Ja, und zwar auf allen Plattformen. Und ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so überlegen musste, wann ich das letzte Mal so eine starke Meme-Kultur zu einem Thema gesehen habe. Dass eben wirklich aus ganz verschiedenen Winkeln des Internets immer mehr und immer mehr und immer mehr auftaucht. Und es so eine... Das fand ich ganz spannend, wie Karin das gerade gesagt hat, auch irgendwie so eine vereinende Wirkung hat, dass eben Menschen im Netz zusammenkommen und sich an diesem Thema halt auch mit, und das ist eigentlich interessant, wenn man überlegt, was da passiert ist, mit sehr, sehr viel Humor daran gehen. Und ich das Gefühl habe, dieser Humor und die Art, wie da Memes produziert werden, die gehen über diesen Tatverdacht oder über das, was da passiert ist, hinaus, sondern es entsteht irgendwie gerade so eine Art gesellschaftskritischer Witz. Und so eine, ja, Galgenhumor ist vielleicht auch das Wort, das da ist für all die Ungerechtigkeiten, die es gerade gibt.
Das ist auch total spannend, genau. Ich hatte auch das Gefühl, dass da sich sowas etabliert, was total losgelöst ist von dem, was passiert ist. Ne, wenn man diesen Typen da jetzt sieht, das ist einfach, genau, der steht so für sich. Es ist so eine Figur, ne? Es wird so eine Figur etabliert. Du hast jetzt auch schon öfter Projektionsfläche gesagt, Karen. Und das finde ich spannend. Was ist das für eine Figur? Wie würdet ihr die benennen?
Ich finde erstmal, Simon, den Begriff Galgenhumor, das ist ja im Kern genau das, was es ist. Also ich finde, das ist ein super gutes Wort dafür. Was für eine Figur ist das? Naja, ich finde schon auch schwierig, man kann halt, also es ist halt wie gesagt nicht klar, ob er diesen Menschen umgebracht hat oder nicht. Ne? Es ist sehr wahrscheinlich, aufgrund der Art und Weise, wie er jetzt verhaftet wurde und so weiter. Aber die Art und Weise, wie seine Figur erzählt wird, ist ja auch, also es ist halt so eine sehr große Projektionsfläche und ich finde auch irgendwie krass, er wurde ja, als er gefangen genommen wurde, also von der Polizei gefasst wurde, hatte er auch so einen Zettel dabei, zwei Zettel dabei, die werden jetzt immer als Manifest bezeichnet. Und dieses Manifest, darin kritisiert er ja unter anderem auch diese Versicherungsbranche. Deswegen wird er zu so einer Art Held teilweise auch hochstilisiert. Gleichzeitig durch die Art und Weise, wie er sich auf Social Media bewegt hat, also beispielsweise sein X-Profil wurde erst runtergenommen von X, dann hat jemand an Elon Musk getweetet, hey, warum ist sein Profil nicht mehr zu sehen? Und dann hat er gesagt, er kümmert sich persönlich darum. Jetzt ist das Profil wieder da. Der hat jetzt zu dem Zeitpunkt, als ich zuletzt gecheckt habe, 420.000 Follower bekommen. Der war vorher aber jetzt nicht in der Öffentlichkeit bekannt. Und das könnte ja auch eine Art und Weise eine Strategie sein, ne? Also wenn der tatsächlich den jetzt umgebracht hat, um so Spuren zu hinterlassen, um halt, wie sagt man, dass die Leute ihn wahrnehmen und so. Ne? Also ich finde, das ist auch, hat auch voll die schwierige Konnotation, weil so sehr ich ein ungerechtes Gesundheitssystem hasse, so sterbende Menschen, also Menschen umbringen, finde ich prinzipiell auch nicht so cool.
Ja, Ja,
ja, genau. Und da gibt es halt diese ganz, also und andere Plattformen zum Beispiel haben ihn direkt runtergenommen. Also auf Instagram wurde sein Profil runtergenommen, auf Facebook wurde sein Profil runtergenommen, auf Goodreads auch nicht. Und da das Internet passiert jetzt, also the Internet is happening und Leute spinnen sich da jetzt halt so eine Persona zusammen. Zum Beispiel hat irgendjemand irgendwo mal getweetet, dass er bisexuell sei, also in die Richtung. Und deswegen ist er jetzt halt auch so eine Projektionsfläche. Gerade TikTok ist ja auch eine sehr queere Plattform für queere Personen geworden, die halt so sind, yo, Mama, I'm in love with a criminal.
Ja,
und
ja.
Es ist schon Galgenhumor, einfach wie Simon sagt, aber schwierig.
Und ja, also ich finde es total spannend, weil ich habe auch das Gefühl, da wird halt so eine Figur etabliert, von der wir wissen ja nicht, was das für ein Typ war. Ich habe ja auch gelesen, dass er sich viel in den Bergen zurückgezogen hat in den letzten Monaten, dass er da viel meditiert hat, dass er quasi das zentrale Problem dieser Welt, hat er gesagt, wohl mal Smartphones und Social Media, das ist das zentrale Problem, was jetzt wiederum der These widersprechen würde, dass er vielleicht Social Media nutzt, um da groß zu werden, sondern wir wissen es einfach nicht. Es ist ja eher ein Ausdruck dessen, was wir in ihm sehen wollen, oder?
Ja, und ich glaube, diese ganzen Spekulationen, die wir jetzt auch gerade betreiben, die sind einfach Teil von dem, was hier gerade passiert. Also wir machen uns mit genau diesen Fragen ja auch zum Teil von diesem Phänomen.
Mhm.
Und was das Faszinierende ist, dass es einfach so Takes sind, dass es so ein bisschen auch was hat von so einer Suche nach irgendeiner Art von Retterinnenfigur. Ja, man hat irgendwie so, okay, was ist das jetzt? Ist das David gegen Goliath? Ist das irgendwie eine Robin Hood-Story? Also das sind so die Sachen, die so rüberkommen. So eine Interpretation in den Kampf um Gerechtigkeit, aus welcher politischen Ecke der jetzt auch kommen mag. Und anscheinend hat er eine Lücke gefunden, auch in der Unterhaltung, die da gerade passiert.
Ja, ja, das stimmt, auf jeden Fall. Vielleicht kommen wir noch mal kurz auf die Figur des Opfers zu sprechen. Haben wir vorhin schon mal angesprochen. Also klar, der mutmaßliche Täter ist die Figur, aber das Opfer, der ist ja auch so eine Art Figur, der wurde in einem Text als Held der Arbeiterklasse gefeiert, weil er eben aus ziemlich unprivilegierten Verhältnissen kommt im Vergleich zum mutmaßlichen Täter, der aus ziemlich privilegierten Verhältnissen kommt. Worum geht es da bei dem Täter? Warum ist er so eine Angriffsfläche bei dem Opfer?
Ich glaube, weil er einfach der Text aus der New York Times, den du zitierst, den habe ich auch gelesen und ich musste mir da erstmal an den Kopf fassen, weil ich so dachte, das ist vielleicht nicht der Punkt, dass er als Arbeiterinnenklassenheld dargestellt wird. Da würde ich jetzt nicht mitgehen persönlich aus dem einfachen Grund, dass er ja ist ein CEO. Er ist ein reicher CEO. So.
Mhm.
Und klar, du kannst einen Hintergrund haben von ArbeiterInnenklasse, aber wo du landest, finde ich, ist, wo du landest und was du mit dieser Macht machst, die du hast, finde ich in diesem Fall jetzt gerade entscheidender.
Ja.
Und ich glaube aber, dass er als Repräsentant von United Healthcare, so von den Ungerechtigkeiten im US-amerikanischen Gesundheitssystem, einfach eine Figur ist, die sehr hassbar ist, vor allem in den USA. United Healthcare, ich habe einen Podcast gehört von Today Explained, Vox, und da hat ein Gesundheitsjournalist erklärt, dass United Healthcare als Firma 16 Jahre, wenn du zum Beispiel, wenn du jetzt im Krankenhaus bist und dann musst du danach in die Reha, so, du hast eine Krankheit, du musst danach in die Reha und dann musst du danach, dann klärt quasi United Healthcare im Hintergrund, während du schon in der Reha bist, also er hat das als Beispiel genannt, wie das finanziert wird. Dann kann es halt sein, dass du da bist und du kannst noch nicht mal auf Toilette gehen und dann wirst du aber rausgelassen oder musst es jetzt ab sofort selber bezahlen. So. Und das sind halt irgendwie die Realitäten in den USA und die machen das halt abhängig von einer algorithmischen Entscheidung. Also die haben einen Algorithmus erstellt, der halt berechnet, wie hoch ist das Risiko, wie lange musst du in der Reha bleiben und dann sagen die, okay, 16 Tage oder irgendwie 3 Tage oder so anhand deiner demografischen Daten und so funktioniert Gesundheit ja nicht. Jede Person, die irgendwie schon mal einen Schnupfen hatte, weiß das und dementsprechend haben die eine sehr hohe Quote, dass die Anträge ablehnen und genau das ist halt das, was irgendwie sowieso schon kritisiert wird und jetzt in diesem Tötungsakt Zuspitzung halt erfährt.
Also auch eine Projektionsfläche eigentlich, die das Opfer da gegeben hat. Also ich finde es interessant, ne? Der irgendwie hatte vielleicht eine Lücke gefüllt, wie du gerade gesagt hast, Simon, dass das jetzt gerade so groß wird und so. Trotzdem kommt mir diese Frage, geht mir nicht aus dem Kopf. Also er wird ja schon ziemlich viel gefeiert und ich meine, es ist ein Mord, den er begangen hat. Ist es jetzt altmodisch und irgendwie langweilig zu fragen, muss man das nicht auch kritisch sehen? Also ist es nicht eigentlich auch, muss man da was so dagegen halten?
Naja, ich finde es zum Beispiel sehr befremdlich, dass dieses Manifest geteilt wird und zwar deshalb, oder dass als man diese Zettel, die als Manifest bezeichnet werden, ne, und auch in den Medien so besprochen werden, weil ich, wenn ich mir so überlege, welche Attentate in den letzten Jahren, Jahrzehnten irgendwie so passiert sind Und dann finde ich es total wichtig, eben nicht den Fokus so auf einen Täter und dessen Idee dahinter zu legen. Und das ist jetzt in dem Fall vielleicht so, dass sehr viele Menschen offensichtlich, ich war ja online die letzten Tage, mit dieser Tat irgendwie sympathisieren und das interessant finden. Aber gleichzeitig kann ja genau das dann auch ein Exempel sein für all das andere und all die anderen Motive, ne? Diese ganzen, ja, verschiedene Formen von Hate Crimes, von Anschlägen, queerfeindlichen Attentaten und all dem, was wir eben weltweit hatten in den letzten Jahren. Und da finde ich es eben sehr, sehr richtig, so ein Manifest von einem Täter nicht zu teilen und keine Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Und deswegen sehe ich das schon eher kritisch und bin so ein bisschen skeptisch, wohin das so führt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Frauen, die von Männern mit Kuhhörnern geschlagen werden. Die Debatte über das umstrittene Klarsumfest auf Borkum hat ein juristisches Nachspiel. Die niedersächsische Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen mutmaßlicher früherer Übergriffe auf Frauen im Rahmen des traditionellen Brauchs auf der Nordseeinsel. Die Ermittlungen wurden aufgrund mehrerer Strafanzeigen eingeleitet, wie die beiden Behörden heute mitteilten. Geschädigte Frauen seien derzeit nicht bekannt. Die fraglichen Vorfälle hätten sich in der Vergangenheit bei dem Fest zugetragen, hieß es. Das Klarsumfest wird jährlich am 5. Dezember begangen. Nachdem Medien berichtet hatten, dass Frauen dabei von verkleideten jungen Männern mit Kuhhörnern geschlagen werden, erhöhte die Polizei in diesem Jahr ihre Präsenz. Den Beamten zufolge blieb es friedlich. Forschern aus Leipzig ist es gelungen, das bisher älteste Genom eines modernen Menschen zu analysieren. Es stammt aus Knochen, die im thüringischen Ranis gefunden wurden und weist zurück in eine Zeit, in der die aus Afrika stammenden Vorfahren des modernen Menschen auf den Neandertaler trafen. Damit sei man gewissermaßen auf die ersten Vertreter des Homo sapiens gestoßen, die in Europa überhaupt gelebt haben, sagte der Evolutionsforscher Johannes Krause.
Wir hatten hier riesiges Glück, wir haben tatsächlich einen Knochen gefunden, ein kleines Fragment, das ist wirklich nur ein Bruchstück, was eine Kollegin erkannt hat als Mensch. Eine ganz frühe Gruppe von modernen Menschen, die wahrscheinlich aus dem Nahen Osten nach Europa eingewandert ist, aber dort wieder ausgestorben ist. Das heißt, die haben keine Nachkommen hinterlassen in späteren menschlichen Populationen in Europa.
Johannes Krause, Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Überraschend hatten die Salzburger Festspiele Ende November ihre Schauspielchefin Marina Davidova entlassen. Jetzt steht fest, beide Seiten beenden ihre Zusammenarbeit einvernehmlich und ohne Rechtsstreit. Langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen sollten vermieden werden, teilten die Salzburger Festspiele mit. Das Festival hatte sich im November nach nur einer Saison von Davidova getrennt. Als Grund wurde insbesondere ihre, Zitat, weder angezeigte noch genehmigte Tätigkeit bei einem Berliner Theaterfestival genannt. Die Festspiele bedanken sich jetzt für die programmatische und künstlerische Leistung von Davidova für die Saison 2024 und 2025. Marina Davidova ist eine Regisseurin und Theaterkritikerin aus Russland, die nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine aus ihrer Heimat geflohen war. Sie sollte das Salzburger Programm internationaler ausrichten.
Was macht ein gutes Hobby aus? Soll uns das helfen, der Realität zu entfliehen? Oder soll es auch helfen, die Welt besser zu machen? Oder soll es dann nur um uns gehen? Oder ist es dann vielleicht nicht egoistisch, wenn wir die Probleme uns herum dann alle sehen? Ist manchmal gar nicht so leicht mit diesen Hobbys, aber ich habe zum Glück zwei Gäste hier, die uns ein bisschen helfen können. Eine Schneise durch dieses Relevante, Irrelevante zu schlagen. Simone Dedea-Jivis hier, Theatermacherin und Autorin, und Karin Miesenberger, Social Media Redakteurin. Simone, wir fangen mal mit deinem Hobby an.
Ja.
Hast du vorhin schon erzählt, du baust gerne mit Lego oder auch mit Klemmbausteinen. Erklär uns ganz kurz, wieso Klemmbausteine, wieso Lego? Was sagen wir?
Also, alle Legos sind Klemmbausteine, aber nicht alle Klemmbausteine sind Lego. Die Firma Lego, also der umsatzstärkste Spielzeughersteller wohl aktuell der Welt, die legen großen Wert darauf, dass ihr Spielzeug nicht zu einem Gattungsbegriff wird. Also so wie Föhn oder Tempo oder Walkman. Und es gibt aber inzwischen, Lego hat vor einigen Jahren einfach das Patent verloren, inzwischen sehr viele verschiedene Hersteller, die auch total tolle Klemmbausteinsets auf den Markt bringen und von denen ich auch sehr viel baue.
Ja, okay. Also sagen wir Klemmbausteine. Vielleicht lernen wir auch noch ein paar andere Klemmbausteine kennen. Und du baust, Simon, ja? Du baust mit Klemmbausteinen. Was baust du da?
Ich baue mit Klemmbausteinen. Ich habe ein Ding vor allem für Häuser, für Gebäude und ich ziehe Wände hoch und richte Werkstätten ein und kleine Zimmer und schaue mir Dachkonstruktionen an. Und das Tolle ist immer so der doppelte Spaß oder beziehungsweise die zwei Ebenen von Abschalten, die es gibt. Das eine ist nämlich so ein sehr angeleitetes, nämlich wenn man sich so ein Set kauft und das dann nach Anleitung aufbaut, da hat man so schöne Tätigkeiten wie Teile sortieren und suchen, in einer Anleitung blättern und Dinge aufeinander bauen und ist beschäftigt, ohne so zu viel denken zu müssen. Und dann, das ist ja das Schöne an dem Material, kann man diese Klemmbausteine auch wieder auseinandernehmen und sich was Eigenes ausdenken und dann mit allen kreativen Säften was Eigenes daraus zusammenbauen. Mhm. Und das ist dann das, was ich mache, nachdem diese Dinge eine Weile bei mir in der Wohnung standen.
Okay, abschalten, kreativ sein. Karin, hast du so ein Go-To, wenn du keine Lust hast auf Arbeit und auf die politischen Fragen dieser Welt?
Ja, also ich mache Sport und das ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich unangenehm.
Wieso?
Ja, einfach weil das ist so ein Klischee, aber es bringt halt was. Ich kriege gute Laune, ich will nicht, ich gehe dann irgendwie in eine Sportklasse und dann bewege ich mich und dann bin ich in meinem Körper und nicht mehr in meinem Kopf. Es ist ein bisschen, es ist ja schon auch eine Sache, die man sehr leistungsorientiert machen kann. Es gibt ja auch Leute, die das beruflich machen, ich zähle nicht dazu.
Ja, man kann alles beruflich machen.
Genau, ich wollte gerade sagen, mach dir keine Sorgen, man kann jedes Hobby sehr leistungsorientiert machen. Und wenn ich mir meine beiden großen Hobbys anschaue, das eine ist das Backen, das andere eben das Bauen mit Klemmbausteinen, da gibt es große Messen, Wettbewerbe, Ausstellungen in beiden Bereichen und vor allem eine Fan- und Hobby-Szene, die sehr, ja, ich würde beiden sagen, so sehr so community- und supportive ist, aber wo es natürlich auch Konkurrenz gibt und Leute versuchen, der Beste zu sein.
Und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Aspekt dieses Ganzen, ne? Also, dass es auch so eine Community gibt, dass man sich so austauscht mit anderen. Vorhin mal ein bisschen im Netz geguckt, was es da so gibt an Lego- oder Klemmbaustein-Videos. Also, die Welt kannte ich vorher nicht, aber es gibt eine ganze Menge. Wir hören mal kurz rein, was da so unterwegs ist.
Ich bin Wander- und Bergfan und eigentlich müsste dieses Set dann ein richtiges Highlight für mich sein. War es aber jetzt nicht so wirklich. Und warum das so ist, das schauen wir uns heute gemeinsam an. Und damit herzlich willkommen, verklemmt und zugenoppt, zum neuesten Review-Video.
Geschafft, geschafft, geschafft. Temu Teddy aus China, 36.000 Teile laut Anleitung. Ja, ein bisschen über 3 Wochen, 3,5, knapp 4 Wochen habe ich jetzt gebraucht, insgesamt diesen Teddy zu bauen. Deutlich schneller, als ich gedacht habe.
Ob ich ein kleines Problem damit habe, dass ich nicht genug Klemmbausteine habe? Ich glaube nicht. Auf der Fahrt hierher habe ich mir Wally und Eve geholt. So eine Autobahnfahrt ohne nebenbei was zu bauen ist doch sowieso völlig sinnlos.
Verklemmt und zugenobbt. So geht's zu im Netz. Und für dich ist es, glaube ich, auch so ein Ding, oder? Du hast mal gesagt, Simon, also dass du dir das total gerne anschaust und dass du so eine Rezension zu so einem neuen Lego-Set liest, wie so eine Musikrezension oder sowas. Was ist daran so faszinierend?
Naja, es ist eigentlich die gleiche Leidenschaft, die ich irgendwie gegenüber Dingen entgegenbringe, die irgendwie mir Spaß machen, die mich inspirieren. Und genauso wie ich mir Buchrezensionen durchlese oder das literarische Quartett gucke oder Musikbesprechungen, gar nicht mehr so viel ist mir aufgefallen, aber Musikbesprechungen gelesen oder gehört habe. Genauso interessiert es mich, wenn eben Leute mir erzählen im Internet, wie so, was für eine Qualität dieses Lego-Set hat, wie hoch der Bauspaß ist, wie gut die Teilequalität ist, wie kreativ das Design ist, was man dann daraus noch machen kann. Also gibt es irgendwelche besonderen Teile, die da drin sind? Und als jemand, der sich viel damit beschäftigt, kann ich das ja genauso lesen. Also sagt mir das alles, was die Leute erzählen und gibt mir tatsächlich Kauf- und Bauempfehlungen, genauso wie eben bei Büchern, bei Platten oder bei Theaterkritiken.
Hä, und gerade, die haben, mir ist es jetzt aufgefallen, in diesem Sound, den wir gerade gehört haben, da hat ja eine Person tatsächlich das Wort Klemmbausteine verwendet, ne? Also ist das so Szenejargon? Also sagen das jetzt Leute viel mehr als so Lego?
Ich glaube, dass Leute das auch sagen, weil Lego auch so, es gab mehrere Abmahnungen auch durch Lego wegen Markenrechten und so weiter. Und ich würde sagen, der größte deutsche Lego-YouTuber, Thomas Panke, bekannt als der Held der Steine, der hat eben tatsächlich mal eine Abmahnung bekommen und musste ein Video runternehmen, weil er zu einem Set, das nicht von Lego war, gesagt hat, das wäre ein fantastisches Lego-Set oder irgendwie so. Wow. Und deswegen, Klemmbausteine, Noppensteine ist auch noch so ein Begriff. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, dass der so sehr stark von einer spezifischen Firma so verbreitet wird, von einem deutschen Klemmbausteinhersteller von Bluebricks.
Mhm. Okay. Ich finde das voll krass mit diesen so Abmahnungen. Ich finde das voll peinlich für so Riesenmarken. Also ja. Ich beschäftige mich ja viel mit Memes und Social Media, und es gab mal so einen Fall von einer deutschsprachigen Meme-Page, die heißt mittlerweile Galerie Arschgeweih, die ist sehr groß. Und die hat eine Unterlassungserklärung bekommen von einem sehr bekannten deutschen Kaufhaus, was so ähnlich heißt wie Galerie. Und denen war es halt unangenehm, mit dem Wort Arschgeweih in Verbindung gebracht zu werden. Und ich fand das so charakterlos einfach, dass man da irgendwie so eine von drei Menschen in ihrer Freizeit betriebenen Spaßseite als Unternehmen, was zudem auch ständig irgendwie halb am Pleite gehen ist oder super viele Filialen schließen musste und nicht den Anschluss findet an die sogenannten jungen Leute, da eine Unterlassungserklärung schickt. Also es ist ja bei Lego im Prinzip genau das Gleiche. Ne?
Und es ging selbstverständlich nach hinten los, weil der YouTube-Kanal nach irgendwie zwei verschiedenen rechtlichen Auseinandersetzungen mit Lego, der YouTube-Kanal vom Held der Steine, ist natürlich explodiert. Und auch ganz viele andere haben im Netz haben eben dieses Thema aufgegriffen. Und Lego kam dabei nicht sonderlich sympathisch weg. Und ich würde sagen, hat sehr viel selbst dazu mit beigetragen, dass man jetzt immer mehr weiß, dass es auch andere Hersteller gibt. Und ja, die ganze Strategie, wie halt Lego so letzte Markenrechte noch verteidigen will, die ist halt so sehr unsympathisch. Es gab letztes Jahr so einen Fall mit einem kleinen Spielzeugladen in Wien mit der Klemme, deren Ware zurückgehalten wurde auf irgendwie vom Zoll, auf Anordnung von Lego. Keine Ahnung, es geht jetzt da auch sehr tief rein. Aber interessant ist, dass wohl hauptsächlich kleine Händler in kleine Läden und YouTuberinnen angegangen werden, aber eben nicht die Herstellerfirmen in China zum Beispiel oder große Konzerne und Online-Plattformen, die das ja auch verkaufen, sondern eher so das, der Spielzeugladen an der Ecke. Und das ist ein Image
peinlich.
Also haben wir nochmal eine ganze Menge gelernt über Lego auf jeden Fall, aber ich würde gerne nochmal zu der Frage kommen, was das da genau ist, was du da machst oder was wir machen, wenn wir so Hobbys nachgehen, weil du hast auch mal gesagt, Simon, dass du eigentlich nicht so viel von Eskapismus hältst. Und ich frage mich aber, was ist denn daran anders als Eskapismus, wenn du da sitzt und nach einer Bauanleitung irgendwie ein Lego-Haus baust?
Bunte Steine zusammensetze, ne? Da ist nichts anders. Und ich glaube aber, dass es ja nur so ein bestimmtes Maß an ernsten Dingen gibt, die so ein Hirn zulassen kann. Und ich komme jetzt ja auch gerade wieder aus einem sehr langwierigen Theaterprojekt, und dann geht es immer viel um so, ich meine ja so politisches Theater, Recherchetheater. Da bin ich manchmal richtig tief drin in Themen und auch manchmal sehr belastende Themen. Und dann brauche ich einfach zu Hause was, um irgendwie meinen Verstand so ein bisschen auch wiederzufinden und nicht zu viel Arbeit und zu viel Belastung mit nach Hause zu nehmen. Und oft reicht es mir dann nicht irgendwie, ich kann dann nicht einfach passiv abschalten, indem ich irgendwie so eine Serie gucke, was auch nice ist, was ich sehr oft tue. Aber ich muss dann oft was mit den Händen machen. Und beim Backen zum Beispiel ist das Besondere ja auch, dass man noch die Gerüche hat. Und das entspannt. Und ich komme auch auf Ideen. Wenn ich irgendwie neben diesem ganzen Kopfarbeiten, Texte schreiben, Kolumne muss raus und so, dazwischen dann einen Teig knete oder ein paar bunte Plastiksteine aufeinandersetze, kommen mir neue Ideen. Und ich würde sagen, dass mir das eigentlich hilft.
Okay, das sind zwei verschiedene Formen von Eskapismus dann vielleicht. Also einerseits die Serie, die du jetzt genannt hast oder so, wo man einfach so verschwindet, und das andere, wo man was bei macht, wo man selber irgendwie dann doch noch produktiv ist und doch dann, also auch dann vielleicht wieder, kann man sagen, dann bist du produktiv, dann bist du so optimiert und...
Ich will das gar nicht so bewerten oder in Konkurrenz zueinander stellen, sondern wenn wir irgendwie sagen, wir kämpfen irgendwie für das bessere Leben für alle, für das schöne Leben, dann muss ja auch Raum für das schöne Leben sein. Und als jemand, der aus so einer alten, aber der bewegten Familie kommt, da war es auch so, dass meine Großeltern sehr großen Wert darauf gelegt haben, dass man irgendwie, nachdem man halt irgendwie was geschafft hat und für seinen Lebensunterhalt gesorgt hat, eben noch darauf achtet, dass man noch was Schönes tut. Und ich möchte eigentlich, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, einfach kreativ und entspannt, ohne kämpfen zu müssen, Dinge tun können. Und ich weiß, das ist auf dieser Welt nicht so. Das ist nicht der Status quo, den wir haben. Und ich muss auch immer daran denken, dass, ne, sozusagen, ich kann erst dann frei sein, wenn alle befreit sind. Ja, aber gleichzeitig hat ja auch niemand was davon, wenn ich in den Momenten, in denen ich gerade nichts tue, da sitze und traurig bin, dass andere gerade es nicht schön haben. Ich will nicht weniger gute Zeit haben, ich will noch mehr gute Zeit haben, und ich will, dass alle anderen Menschen, die noch viel weniger gute Zeit haben oder sich noch viel existenzielleren Fragen widmen müssen als ich, in eine Situation kommen, in der sie sich entscheiden können, was sie jetzt tun, und vielleicht auch einfach Spaß an Dingen und Tätigkeiten haben.
Wie ist es denn für dich, Karen, mit diesem Eskapismus? Und so ist es gut, ist okay, einfach auch mal so gar nichts zu machen und einfach nur für sich? Oder sollte es immer darum gehen, irgendwie einen Mehrwert zu schaffen?
Also ich finde, natürlich braucht jeder Mensch Pausen. Ich finde auch, also ich musste jetzt gerade tatsächlich an dieses echt abgedroschene, auch falsch zugeschriebene Emma Goldman Zitat denken. Wenn ich nicht tanzen kann, dann ist es nicht meine Revolution.
Ja, okay.
Was sie aber, also ich stimme damit überein. Ich muss nur for the record sagen, das hat sie nie selber so gesagt. Das ist im Prinzip auch ein Meme aus den 70ern gewesen, aber das ist ein anderes Thema, weil in ihrer Biografie, ich habe es geprüft, in ihrer Biografie steht im Prinzip das Gleiche, aber ein bisschen ausführlicher und anders. Ich finde Eskapismus, ja, ich weiß nicht, das muss man sich halt auch irgendwie leisten können. Wenn ich jetzt auf mich, auf meine Positionierung auch gucke, so ist das vielleicht auch eine Sache, wo ich mir denken würde, könnten Leute auch mehr machen. Aber gleichzeitig, bei mir ist es halt so, ich beschäftige mich hauptsächlich mit Social Media sehr viel und das ist ja einfach nachgewiesen. Also da gibt es Studien zu, da gibt es geleakte interne Dokumente von Whistleblowern zu. Jetzt bei TikTok zum Beispiel gibt es ein Gerichtsverfahren des Verbots, wo halt auch Unterlagen hervorgekommen sind, von wegen, die belegen, dass diese App nach 26 Minuten süchtig macht. Also das sind alles, ich finde, dann ist es auch eine Art und Weise, wenn man das nicht macht, deswegen mache ich halt gerne Sport und mache auch gerne so Kurse, wo ich halt nicht mal mein Handy dabei habe drin. Da bin ich 45 Minuten in so einem Fahrradkurs und kann nicht aufs Handy gucken. Und das ist für mich auch eine Art Gegenstrategie, meine Aufmerksamkeit wieder zu gewinnen, damit ich sie dann anderen Dingen widmen kann. Also im Prinzip wird es auch wieder verkapitalisiert, aber gleichzeitig, indem ich meine Aufmerksamkeit wegnehme von Social Media Apps, denen ich auch aus beruflichen Gründen den ganzen Tag ausgesetzt bin, nehme ich ja 45 Minuten der Zeit weg, die ich sonst gratis an Daten reinspeisen würde in eine Firma, die damit Kapital gewinnt, also die damit reich wird. So, dann deswegen will ich jetzt auch gerade von X runtergehen, weil einfach ich zum Beispiel nicht will, dass Elon Musk Geld verdient mit meinem Tun im Internet.
Und es tut dir auch einfach gut.
Genau, das tut gut, genau, das ist halt das Ding. Also ich finde halt so Körperlichkeit tut halt gut. Also so gerade, also mir geht es auch sehr oft so wie dir, dass ich halt meinen Körper einfach nicht spüre, wenn ich wie so ein Shrimp von meinem Handy sitze.
Ist das eine Abwertung, wenn man Bücher lesen und Kino gehen und Theater gucken als Hobby bezeichnet? Oder ist es eigentlich nicht viel zu essentiell, um das als Nebensächlichkeit zu erwähnen? Darüber spreche ich mit meinen zwei Gästen hier, die beide Popkulturdenkerinnen und auch Popkulturschaffende sind. Karen Wiesenberger, Social Media Redakteurin, und Simone Dedeayivi, Theatermacherin. Die Rolle und der Wert von Popkunst ist ja irgendwie immer Diskussionsthema und bei den Kulturkürzungen in Berlin in den letzten Wochen sowieso. Da fielen dann so Sätze wie, dass die Supermarktkassiererinnen eh nicht in die Opern gehen und die Karten deshalb auch ruhig teurer werden können. Simon, du machst Theater, du machst Performances. Wie ist es denn für dich, dass deine Arbeit für andere vielleicht so ein Hobby ist, dass die dann abends da hingehen und da nochmal irgendwie eine schöne Zeit haben? Passt das zu dir? Oder hast du einen anderen Anspruch, dass du sagst, nee, das ist nicht Hobby hier, sondern hier geht es um mehr?
Ich finde es großartig. Und ich frage mich auch immer ein bisschen, was dieses mehr sein soll für die einzelne Person, die sich entscheidet, sich einen Theaterabend anzuschauen, ein Buch zu lesen oder ein Klemmbaustein-Set zu bauen. Wir alle brauchen halt irgendeine Art von Inspiration und Muße und es ist gut für die Seele, das zu machen, da hinzugehen. Und ich freue mich über jede Person, die in meine Stücke kommt. Ich finde das sehr irritierend, dass die Diskussion so rum aufgemacht wird, weil die Kassiererin geht nicht in die Oper, weil die Oper jetzt schon zu teuer ist. Mhm. Und wenn man die Karten, also wenn man schon so pauschal redet, ne, weil es gibt selbstverständlich Kassiererinnen, die in die Oper gehen. Und es gibt auch Leute, die arbeiten in den Theatern an der Kasse, das muss man ja auch mal dazu sagen. Und ich finde es interessant auch ein bisschen, was Karin eben zu den Klemmbausteinen auch nochmal gesagt hat, diese ganze Frage von Hobby und Freizeitgestaltung, das ist ja auch was so ohnehin was recht Privilegiertes ist. Selbstverständlich können nicht alle Menschen auf dieser Welt entscheiden, wie sie ihre Zeit verbringen. Vorhin ja schon gesagt, dass ich mir wünsche, das wäre anders. Und wir sehen das auch zum Beispiel daran, dass viele Hobbys auch so gegendert sind. In dieser Klemmbaustein-Szene habe ich total viel, stoße ich dauernd auf Männer, Männer, Männer. Während als ich halt, wenn ich mich mit Backen beschäftige, was ja auch ein Hobby ist, wo man dann halt was herstellt, was man sich nicht hinstellt, um sich anzugucken oder damit selber weiterzumachen, sondern was man verschenkt, womit man Menschen ernährt, dann sind das wiederum eher Frauen. Und ich finde es wichtig, sich das anzuschauen, auch wie elitär ist eine bestimmte Szene, wie zugänglich ist die. Und ich finde es gut, dass wir in der Kultur darüber sprechen. Nur die Kürzungen, die werden halt Rückschritte mit sich bringen bei der Frage, wer kann an dieser Art von Freizeitgestaltung, was es sein darf, nicht nur Bildung und Demokratieerhalt, sondern auch einfach eine schöne Zeit. Wer wird daran teilhaben können? Wer kann sich das noch leisten, wenn die Karten noch teurer werden?
Ja, eine wichtige Frage. Karen, für dich, Social Media Redakteurin, du bist ja, du machst ja auch ganz viel bei Social Media. Ist es so?
Ja.
Auch deshalb wahrscheinlich, oder? Kann ich mir vorstellen, weil es irgendwie, es ist einerseits relevant natürlich, Social Media super relevant, und gleichzeitig ist es auch was Leichtes, macht Spaß, ist Hobby.
Ja, ich finde es mittlerweile größtenteils super anstrengend, ehrlich gesagt. Und je mehr ich beruflich mit Social Media zu tun habe, desto weniger bewege ich mich privat eigentlich auf diesen Plattformen. Und dann habe ich manchmal wieder so einen Ausbruch, dass ich irgendwie super viel doch da bin oder nicht. Für mich ist aber so Kultur und auch Popkultur generell Arbeit. Also für mich persönlich, weil ich damit halt unter anderem meine Miete bezahle. Habe auch gerade eine Mieterhöhung bekommen, danke. Ich finde aber, dann kriegt man aber immer wieder so Anfragen, so hey, wir machen ein Panel da und dazu, es gibt 50 Euro, willst du das nicht moderieren? Und dann bin ich halt auch immer so, come on. Also nein, das will ich nicht moderieren, das kann ich mir nicht leisten.
Ja.
Und deswegen finde ich insofern halt total wichtig, dass man mehr über Arbeit und darüber spricht, dass es Arbeit ist. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich was, also ich habe auch, das ist auch ein Hobby in gewisser Weise, weil ich lese gerne Bücher so und dann berichte ich mal über ein Buch oder so.
Ja.
Ich finde aber, weil wir schon über diese Kürzung sprechen, ich finde, das ist halt nach wie vor ein massiver Skandal, dass in Berlin so stark bei der Kultur gekürzt wird und auch bundesweit es Kürzungen gibt. Und ich finde, darüber muss viel mehr gesprochen werden. Und ich finde auch, ich empfinde das als Gewalt. Also gerade zum Beispiel dieser Museumssonntag, den es in Berlin gegeben hat, den gibt es jetzt nicht mehr. Gerade einmal im Monat gratis ins Museum. Und ich finde das extrem rückschrittig. Ich habe den selber nie genutzt. Weil ich es mir entweder leisten konnte, ins Museum zu gehen oder halt nicht am Sonntag da war oder weil die so früh ausgebucht waren, dass man da gar nicht erst hin konnte.
Aber den haben Hunderttausende genutzt.
Ja. Genau, deswegen, insofern, mich betrifft das nicht selber, aber ich finde es trotzdem einfach, ich finde, das ist eine Gewalt an all denjenigen Leuten, die keinen Zugang zu Museen sonst haben und das wird einfach, das ist halt Rechtsruck.
Ja, man muss dazu sagen, die Museen und die Theater, die sind da, die stehen mitten in der Stadt, sind an vielen Orten so die prunkvollsten Gebäude und ich möchte auch, dass dann alle Menschen in dieser Stadt die nutzen können, dass man da reingehen kann, dass das Orte der Begegnung sind, dass es Momente gibt, wo ganz verschiedene Menschen in Austausch treten und zwar bei Live-Veranstaltungen, nicht weil sie gerade den gleichen Sender angeschaltet haben oder versetzt irgendwie sich TikToks angucken. Und das ist einfach akut bedroht, dass diese Orte zugänglich sind.
Orte zum Reflektieren, Orte zum Zusammenkommen, Orte, um eine gute Zeit zu haben, Orte, um vielleicht das alles ein bisschen besser zu machen. Simone Dedea-Jivi und Karen Wiesenberger, unsere zwei Gäste heute hier im Popkultur-Wochentalk. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Vielen herzlichen Dank für eure Gedanken.
Dankeschön.